keeping distance, turning wrongs right. Zoom calls first, hearts in flight. Hand sanitizers, our new night. In this game, we're playing smart, even when we're far apart. Social distancing's an art, but love's still beating in our hearts.
Von Zero Covid bis Covid 1984. Eine Evaluation der Pandemie und ihrer gesellschaftlichen Folgen. Von und mit Frederik Lebratou und Team.
Die Corona-Pandemie liegt zum Start dieser Sendereihe ein Jahr zurück. Im Mai 2023 hob die WHO die internationale Gesundheitsnotlage auf. Gefühlt sind die meisten Menschen aus dem mehrjährigen Ausnahmezustand rasch und relativ gut wieder in den vertrauten Alltag angekommen. Eine neue, veränderte Post-Corona-Normalität, wie sie während der Pandemie prognostiziert wurde, hat sich im Großen und Ganzen nicht eingestellt. Das Leben in Deutschland geht seinen gewohnten Gang, was allerdings keineswegs für alle seine BewohnerInnen gilt. Einige tausend Menschen leiden noch unter teils gravierenden Spätfolgen der Erkrankung. Andere berappeln sich erst mühsam von einer vernichteten wirtschaftlichen oder beruflichen Existenz. Nicht wenige, vor allem Kinder und Jugendliche, leiden psychisch unter den Folgewirkungen von Lockdowns, Schulschließungen und erzwungener Isolation. In dieser Reihe wollen wir uns mit den individuellen, gesellschaftlichen und politischen Reaktionen auf das Pandemiegeschehen und deren Folgen beschäftigen. Der Impact der Pandemie und der dadurch ausgelösten Maßnahmen kann kaum überschätzt werden. Kein Ereignis seit der Wiedervereinigung hat das gesellschaftliche Klima, aber auch die politischen Ansichten der BürgerInnen nachhaltiger verändert und beeinflusst. Die Regierung der Bundesrepublik ergriff in der Pandemie Maßnahmen, welche die individuelle und kollektive Freiheit der BürgerInnen in historischem einmaligen Ausmaß seit 1945 einschränkten. Eine Evaluation der Maßnahmen hinsichtlich Effektivität und Verhältnismäßigkeit war gefordert und von den Herrschenden auch versprochen worden. Ein Versprechen, das bis heute weitgehend uneingelöst blieb, weshalb die Spaltung der Gesellschaft hinsichtlich vieler Maßnahmen bislang unvermindert fortbesteht. Eine verstehende Betrachtung und Evaluation ermöglicht Überprüfung und eine Identifikation erfolgreicher und nutzloser Maßnahmen und ist daher auch als Lernprozess für zukünftige Problemstellungen unverzichtbar. Gleichzeitig soll auch betrachtet werden, wie aufgrund der gemachten Erfahrungen ein progressiver, emanzipatorischer Umgang mit den Bedrohungen einer Pandemie aussehen könnte.
In der Weihnachtszeit 2019 erreichten erste Meldungen einer neuen, von einem Virus ausgelösten Lungenerkrankung die westliche Welt. Zunächst war die Einschätzung über Art und Gefährlichkeit der neuen Erkrankung unklar. Dieses Nichtwissen und das Fehlen von zuverlässigen Daten prägten die ersten 6 Monate der Pandemie und führte dazu, dass Reaktionen und Maßnahmen auf schlechter Sachgrundlage getroffen werden mussten. Zwangsläufig kam es zu Fehleinschätzungen und zu falschen Entscheidungen auf allen Ebenen, von der privaten Reaktion Einzelner bis zur Spitzenpolitik. Doch nach welchen Mustern reagierten die Einzelnen, das Kollektiv und die Politik auf die unerwartet aufgetauchte Gefahr? Eine Analyse der Reaktionen zeigt, dass überwiegend bekannte Grundmuster menschlichen Verhaltens angesichts einer neuen Bedrohung zur Anwendung kamen. Wir wollen jetzt die einzelnen Varianten betrachten. Erstens, Anwendung bekannten Wissens auf Neues. Wenn wir mit neuen, unbekannten Fragestellungen konfrontiert werden, neigen wir dazu, bereits bekannte und einigermaßen passende Muster aus unserem Repertoire anzuwenden. Das ist eine sehr erfolgreiche Methode, mit Neuem umzugehen, und sie hat sich über Jahrtausende in der Evolution bewährt. Dennoch hat diese universelle menschliche Verhaltensweise, welche übrigens auch die Grundlage des Lernens darstellt, auch ihre Nachteile und es können Fehler gemacht werden. Schauen wir also einige Aspekte aus der Frühzeit der Pandemie an. Die ersten Erkenntnisse ergaben, dass der Erreger ein Coronavirus ist, das dem SARS-CoV-1-Virus, das seit 2001 bekannt war, stark ähnelt. Daher wurde es auch mit SARS-CoV-2 oder SARS-CoV-19 betitelt. Eine weitere Parallelität wurde zum MERS-CoV gesehen, ebenfalls ein Virus der Corona-Familie, das eine Lungenerkrankung auslöst. Aus diesen ersten Erkenntnissen über den Charakter des Virus wurden von den Fachleuten folgende frühen Schlüsse abgeleitet. MERS-CoV ist eine schwere Erkrankung, aber soweit bekannt nicht oder nur schwer von Mensch zu Mensch direkt übertragbar. Dies wurde initial im Sinne der beschriebenen Analogiebildung mit Bekanntem auch für SARS-CoV-2 angenommen, was sich leider rasch als grob falsch herausstellte. SARS-CoV-1 löst ebenfalls eine schwere Lungenerkrankung aus. Die Infektion erfolgt dabei fast nur durch erkrankte Menschen über Tröpfcheninfektionen. Deshalb nahm man relativ lange auch für Covid-19 in Analogie an, dass die Ansteckung vorwiegend über akut Erkrankte erfolgen würde. Dies trifft nicht zu. SARS-CoV-2 wird und wurde zu einem großen Anteil von klinisch noch nicht kranken Menschen übertragen, was ein völlig anderes Ausbreitungsmuster ergibt und auch andere Schutzmaßnahmen sinnvoll erscheinen lässt. SARS-CoV-2-Erreger gehören zu den Coronaviren, einer großen Virenfamilie, die schon lange bekannt ist und bei Menschen überwiegend keine oder nur leichte Gesundheitsstörungen auslöst. Das führte dazu, dass zunächst einige Ärztinnen und andere im Gesundheitswesen Tätige davon ausgingen, dass dieses neue Coronavirus keine ernsthaften Erkrankungen auslösen könne. Diese »Das kenne ich schon, das macht nichts Schlimmes« Haltung erwies sich sehr rasch als unzutreffend. Auch wenn der Löwenanteil der Coronaviren für den Menschen harmlos ist, SARS-CoV-2 ist es nicht. Aber die Veränderungen der Wissensbasis erforderte bei einigen vorgebildeten Fachpersonen längere Zeiträume. Corona-skeptische Menschen bezogen sich noch lange Zeit auf diese zu Beginn häufiger gemachte Aussage, dass Coronaviren allgemein für den Menschen nicht gefährlich seien. Zweites Reaktionsmuster: Verleugnung oder Verharmlosung. Diese frühen zu positiven Einschätzungen wurden von vielen Menschen aufgegriffen, die zum Schluss kamen, so schlimm könne das alles nicht sein und man brauche nicht in Panik verfallen. Und zu besonderen, unangenehmen Maßnahmen bestünde kein Grund. Dies ist ein weiteres menschliches Reaktionsmuster. Eine neu aufgetretene, schwer einschätzbare Gefahr wird zunächst geleugnet. Auch diese Reaktion besitzt Vorteile, sonst hätte sie sich nicht in der Evolution herausgebildet. Wenn eine Gefahr nicht einschätzbar ist und kein angemessenes Reaktionsmuster vorhanden ist, kann es je nach Situation durchaus konstruktiv sein, nicht in Panik und wilde Flucht zu verfallen, sondern sich so zu verhalten, als ob nichts sei. Dies bewirkt einerseits Stressreduktion und hilft, ungünstige Panikreaktionen zu vermeiden. Außerdem ist Angstreduktion allgemein positiv für die Handlungsfähigkeit des Individuums und auch eines Kollektivs. Aber klarerweise hat dieses Reaktionsmuster auch Nachteile. Wenn ich mir erfolgreich einrede, der Löwe einige Meter entfernt gehöre zu der äußerst seltenen veganen Unterart und wird mich daher nicht verspeisen, kann das erstmal hilfreich sein, weil ich nicht schreiend weglaufe und damit den Jagdinstinkt des Tieres wecke. Es könnte aber gut sein, dass ich deshalb versäume, einen wünschenswerten Abstand zur Katze herzustellen und dann doch dummerweise gefressen werde. Anfänglich war vieles zur neuen Gesundheitsbedrohung unklar. Informationen und Einschätzungen waren widersprüchlich und teils falsch. Wenn in einer solchen Lage zunächst manche Menschen beschließen, es bestünde keine akute Gefahr für sie, so mag sich das im Verlauf als unangemessen optimistisch erweisen. Sind aber deswegen keinesfalls Leugner, Schwurbler, Covid-Idioten, Leerdenker oder welche Verunglimpfungen sonst den Maßnahmenbefürworter einfielen, gerade auch solchen aus dem linken Spektrum.
In this game, we're playing smart, even when we're far apart. Social distancing's an art, but love's still beating in our hearts. 6 feet away, but still feel the vibe. Driving meetups, honk instead of high five. Through the window, we share our laughs. Even in the chaos, love's in our paths. Mask up, stay strong, keep our spirits high. We're together in this, no need to cry. From a distance, we shine so bright.
Drittens, Alarmismus und Katastrophisierung. Auf der gegenüberliegenden, der alarmistischen Seite des Reaktionsspektrums begegnet uns eine weitere menschliche Umgangsform mit Bedrohung. Die Gefahr wird übergroß wahrgenommen. Auch dahinter steckt eine evolutionär erprobte Strategie. Manche Gefahren sind so selten oder so schlecht greifbar, dass sie nur schwer Sicherungsverhalten auslösen. Damit dennoch genügend zum eigenen Schutz getan wird, muss die Bedrohung übergroß dargestellt und erlebt werden. Nur wenn ein hohes Maß an Angst und Betroffenheit erzeugt wird, werden die Menschen auch unangenehme Maßnahmen ergreifen oder akzeptieren. Die Notwendigkeit zum Alarmismus wurde gerade zu Beginn der Pandemie in vielen Ländern gesehen. Die Coronaviren sind Nanometer, also Milliardstel Meter kleine Partikel. Man kann sie nicht sehen, riechen oder schmecken. Kein natürliches Warnsystem der Evolution löst bei uns Schutzverhalten aus. Dazu stammt diese winzig kleine Bedrohung vom anderen Ende der Welt. Und welchen eurozentristischen Menschen interessiert es, ob in China ein Sack Reis umfällt oder eine Erkrankung ausbricht?
Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
Es ist ernst. Nehmen Sie es ernst. Die Aufforderung der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel beschreibt klar die Aufgabe. Die Bedrohung kann nur mit dem richtigen Mindset angemessen wahrgenommen werden. Ab Mitte März 2020 war die globale Bedrohungslage rational betrachtet klar. Das Virus hatte sich schneller, als selbst PessimistInnen erwartet hatten, weltweit ausgebreitet. Die Bundesrepublik und andere westliche Länder verzeichneten ihre ersten an oder mit Corona Verstorbenen. Es musste also gehandelt werden. Die deutsche Regierung setzt bewusst auf eine mediale Schocktaktik, um die Gefahr zu verdeutlichen und die Akzeptanz der geplanten Einschränkungen unter der Bevölkerung zu erhöhen. Wochenlang fuhren die Militärtransporter von Bergamo ihre Särge über die Bildschirme.
Bergamo. Hier zeigt sich, mit welcher Wucht das neuartige Coronavirus Europa erreicht. Mit Militärtransportern müssen die Leichen abgeholt werden. Es sind einfach zu viele. Die Bilder, die dabei entstehen, rütteln einen ganzen Kontinent wach. Die Pandemie ist da.
Die Ziele wurden weitgehend erreicht. Die Mehrheit der Bevölkerung war ausreichend beunruhigt und schluckte die folgenden Einschränkungen mit allenfalls leichtem Murren. Zu den negativen Folgen dieser Schockstrategie werden wir zu einer späteren Folge nochmal zurückkehren. Viertens, Externalisierung. Ein archetypisches Muster unseres Bewusstseins verweist darauf, dass die Gefahr aus der Fremde kommt, während die eigene vertraute Umgebung gut und sicher sei. Das Fremde und damit die Gefahr muss also zur Abwehr ausgesperrt werden. Dieses Muster findet sich in vielen Facetten individuellen und gemeinschaftlichen Verhaltens und kam auch in der Bewältigung der Corona-Bedrohung zum Einsatz. Zahlreiche Länder verrammelten ihre Grenzen. Die VirusträgerInnen, die vornehmlich die AusländerInnen sein mussten, sollten draußen bleiben. Österreich schloss Anfang März 2020 seine Grenzen zum damals am stärksten betroffenen europäischen Land Italien und Präsident Trump zog wenig später nach und untersagte Einreisen in die USA fast völlig. Hier sollte entsprechend dem archaischen Muster das Fremde und Böse abgewehrt werden, indem es ausgesperrt wurde. Die Effektivität kann bezweifelt werden, da es bereits mehr als genug einheimische Infizierte gab, welche die Erkrankungen rasch weiterverbreiteten. Die beiden Länder, Österreich und USA, werden im Verlauf noch weitere Beispiele irrationaler und ineffektiver Bewältigungsstrategien liefern. Zunächst befanden sie sich mit den Grenzschließungen in breiter, weltweiter Gesellschaft. Manche Staaten wie Neuseeland hielten ihre Grenzen über Jahre geschlossen und verweigerten dabei auch eigenen StaatsbürgerInnen die Rückkehr in ihr Heimatland. Neuseeland als abgelegene Insel, die keinerlei Zugänge außer eben diese wenigen Einreisen per Flug und Schiff hatte, ist auch eines der wenigen Beispiele, wo so eine Grenzschließung relativ erfolgreich war. Präsident Trump lieferte mit seinen Reden von Chinese Virus ein Beispiel für verbale Externalisierung, die nicht funktionierte. Viren haben keine Nationalität und sind an Nationalgrenzen nicht aufhaltbar.
Fünftens, Militarisierung. Eine Steigerung der Abwehr des gefährlichen Fremden ist die Militarisierung des Problems. Über lange Zeiträume hat sich gemeinsamer Kampf als eine recht erfolgreiche Lösungsstrategie für Probleme erwiesen. Entsprechend dieser Prägung können Individuen wie Kollektive besondere Kräfte mobilisieren, wenn sie sich im Kampf mit einem gemeinsamen Gegner erleben. In der modernen Kultur wird zur Aktivierung dieser Kräfte ein Krieg gegen X ausgerufen, wobei der Gegner durchaus nichtmenschlich oder gar ungegenständlich sein kann. Es gibt den Krieg gegen Drogen, Armut oder Korruption. Im März 2020 riefen verschiedene Staaten, wie zum Beispiel Frankreich, den Krieg gegen das Virus aus. Psychologisch mag dies in manchen Köpfen und Gesellschaftsschichten mobilisierend gewirkt haben. Faktisch war die Kriegserklärung jedoch ziemlicher Unsinn. Das Militär, sein Arsenal und seine Rhetorik sind unwirksam gegen einen Gegner, der nur Millionstel Millimeter groß ist. Sechstens, irrationale Ursachenzuschreibung und Verschwörungsglauben. Die Welt ist komplex und eine plötzlich eintretende Bedrohung wie Covid-19, welche das individuelle wie kollektive Leben weltweit radikal verändert, ist nicht leicht zu verstehen. Insbesondere bei stark negativen Ereignissen mit nachhaltigem Impact neigen Menschen dazu, dahinter einen böswilligen Masterplan zu vermuten. Innerhalb dieses Musters muss das dahinterstehende Böse so groß wie das aktuelle Problem oder die aktuelle Katastrophe sein. Ein Beispiel. Es widerspricht menschlichen Zuschreibungsmustern, wenn der Hoffnungsträger und charismatische Führer der freien Welt, John F. Kennedy, von einem einzelnen, offenbar geistig verwirrten Versager wie Lee Harvey Oswald erschossen wird. Entsprechend ist dieses Attentat seit Jahrzehnten von den wildesten Verschwörungstheorien umrankt. Gleiches passierte auch während der Corona-Pandemie. Dass so ein dummes Virus von irgendeiner dahergeflatterten Fledermaus auf irgendeinen chinesischen Marktbesucher überspringt und dadurch der Lauf der ganzen Welt in jahrelange Schwierigkeiten gerät, ist für viele Menschen nicht überzeugend und klingt in der Zuordnung nicht angemessen. Da müssen schon weit größere und weniger zufällige böse Kräfte dahinter stecken. All die bisher genannten Reaktionsweisen kamen teils in unterschiedlicher Mischung und mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen zur Anwendung. Menschen und Gesellschaften reagieren mit jenen Mustern, die ihnen besonders vertraut waren oder auch geeignet erschienen. Wie wir gesehen haben, mischten sich in allen Fällen konstruktive wie weniger konstruktive Elemente. In den kommenden Folgen dieses Podcasts wollen wir uns einige Maßnahmen hinsichtlich ihrer Effektivität und ihrer Auswirkungen genauer ansehen. Für heute bedanke ich mich für euer Interesse. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung wie auch für die Musik war Frederik Liberatou. Zur Erstellung der Musik habe ich Yuido Beta benutzt. Die so erstellte Musik ist GEMA und royalty-free. Die verwendeten Audiozitate entstammen öffentlich zugänglichen Quellen. Die Urheber- und Quellenangabe findet ihr unter dem Beitrag. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst doch gern ein Like da, wenn das auf eurer Seite geht, und abonniert den Podcast, dann bekommt ihr die nächste Folge automatisch in euren Feed. Bis dahin, habt's gut und bis zum nächsten Mal.